Für manche klingt es wohl verlockend und traumhaft. Immer älter werden, dabei aber wunderschön sein. Und noch dazu zwei Schwestern haben, die ebenfalls nie sterben. Nur leider haben die meisten Träume auch mindestens einen Haken. Folge 5. Grauenhaft alt. Seid gegrüßt, meine Freunde des Olymp, und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Tatort Olymp, dem etwas anderen True Crime Podcast. Ich freue mich sehr, heute wieder hier sein zu dürfen und diese Folge aufzunehmen, denn tatsächlich ist dieser Text oder der Text, den ich euch heute präsentieren möchte, einer meiner Lieblingstexte. Ich hatte euch ja schon erzählt, dass ich mit dem Recherchieren über griechische Mythologie angefangen hatte für eine Internetwebsite und für Artikel, die ich dort geschrieben habe. Und ich möchte euch heute einen dieser Artikel präsentieren, denn ich habe damals eine kleine Geschichte geschrieben über ein paar Figuren der griechischen Mythologie, die wir heute eben kennenlernen. Und ich mochte die Geschichte schon immer. Ich bin sehr gespannt, ob sie euch auch gefällt. Natürlich kommt ihr aber auch nicht zu kurz mit darüber hinausgehenden Informationen. Das Ganze heute also wieder ein bisschen im Stil von Verhör Undercover. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und dann kommen wir auch direkt zu dem Verbrechen des Tages. Und ich muss euch leider enttäuschen, denn das ist vielleicht relativ langweilig im Vergleich zu den ganzen Morden und Fällen von Kannibalismus, die wir schon hatten. Wobei man sagen muss, wir haben auch mit sehr harten Sachen angefangen. Heute sind wir da ein kleines bisschen weniger brutal und blutig unterwegs, denn tatsächlich stirbt niemand und es wird auch niemand, zumindest nicht schwer verletzt. Es geht hauptsächlich um Diebstahl, zumindest mehr oder weniger, definitiv aber um Erpressung und wie ich finde sogar um eine ziemlich gemeine Art und Weise der Erpressung, nämlich genau die, die man eben versucht, seinen eigenen Kindern abzutrainieren oder eben den Geschwistern oder wem auch immer. So sollte man auf jeden Fall niemanden erpressen. Genau, um wen geht es heute? Ich darf euch zuerst, bevor wir mit der Geschichte anfangen, mit ein paar kleinen Hintergrundinfos und Sidefacts speisen, dass ihr überhaupt richtig mitkommt. Es geht bei uns heute um die Kinder der Meeresgötter Phorkys und Keto. Zumindest um drei derer Kinder, denn die haben nicht nur die drei Kinder, über die wir heute sprechen wollen, sondern viele verschiedene. Und diese Gesamtheit an Kindern, die nennt man häufig auch Phorkiaden. Also dieses Aden ist ja häufig so eine Endung für Gruppen in der griechischen Mythologie, also vor allem für Gruppen von verschiedenen Kindern. Und in dem Fall eben dieses Phorky für den Vater, also Phorkys, und dann die Aden als Endung. Genau. Die Phorkiaden, das sind einmal die Gorgonen. Die hatte ich letztes Mal schon ganz kurz angesprochen. Zu den Gorgonen zählt nämlich zum Beispiel auch Medusa. Dann Ladon, das war der Drache, der im Garten der Hesperiden mit den Hesperiden selbst die Äpfel, die goldenen Äpfel bewacht. Und Echidna, das ist ein anderes Wesen, mit dem wir uns bestimmt auch noch bei Zeiten beschäftigen werden. Und dann eben die Kraien. Und um die soll es heute gehen. Die Kraien, das sind nach Hesiod erstmal zwei, nämlich Pemphredo und Ennio. Abgesehen von Hesiods Überlieferungen erzählen die meisten Überlieferungen aber von drei Kraien. Also diese magische Drei findet man generell sehr häufig in der Mythologie. Es sind häufig drei oder sieben oder sowas, aber nicht zwei oder vier, das wäre einfach sehr unüblich. Deswegen auch drei Kraien. Und nach manchen Überlieferungen nennt man diese dritte Kraie Deino. Es gibt auch noch andere Namen für diese dritte Schwester im Bunde, aber ich bin jetzt auch mal bei Deino geblieben, weil das, glaube ich, so der geläufigste ist. Genau, also Pemphredo, Ennio und Deino. Das Wort Kraien, das kommt in der Wortbedeutung her vom Wort alt oder alter. Und genau das sind auch die Kraien. Die werden in der Mythologie sehr häufig als das personifizierte Alter dargestellt. Sie sind zwar nicht die einzigen Göttinnen, die greis sind und wirklich alt, Es gibt auch noch andere, nämlich die Moiren, also die Schicksalsgöttinnen. Von denen hatte ich, glaube ich, auch schon mal kurz erzählt, dass sie die einzigen Göttinnen sind, die sozusagen noch über Zeus stehen, weil sie eben das Schicksal leiten und auch auch Zeus sich als Gott nicht über das Schicksal stellen kann. Die Kreien sind aber auch kreise Göttinnen und die haben relativ wenig mit dem Schicksal zu tun, sondern stellen eben wirklich nur dieses Alter dar. Und sie haben die Aufgabe, ihre Schwestern zu bewachen. Also das Reich, in dem die Gorgonen leben, ist einfach ein sehr streng geschütztes Reich und streng bewachtes Reich, das eigentlich niemand so richtig verorten kann. Man sagt, dass nicht mal die jüngeren Götter, also die Olympier, nicht mal Athene als die Göttin der Weisheit, dass nicht mal die wissen, wo die Gorgonen tatsächlich leben. Und das wird später für den Helden unserer Geschichte noch ein Problemchen werden. So, jetzt habe ich gesagt, die Krallen sind das personifizierte Alter und ziemlich alt. Und wenn wir an alte Leute denken, dann assoziieren wir das vermutlich erstmal nicht unbedingt mit Schönheit, weil, ich meine, man kennt die klassischen Probleme. Wenn man älter wird, dann hat man Sorgen, dass man Falten kriegt und graue Haare und wir finden das alles super unästhetisch. Auch wenn ich sagen muss, ich finde, manchmal ist das einfach gar nicht unästhetisch, sondern hat auch so eine gewisse Ästhetik, aber hat natürlich nichts mit Jugendlichkeit zu tun. Das ist auf jeden Fall im Großen und Ganzen nicht der Fall bei den Kreien, denn man sagt, dass die Kreien zwar alt sind und man ihnen das auch ansieht, also dass sie zum Beispiel weiße Haare haben und noch diverse andere Merkmale, aber sie seien, Zitat, schönwangig. Das heißt, sie seien an sich wunderschön anzusehen, wie eigentlich alle anderen Götter. Ich finde das fast ein bisschen schade, denn tatsächlich hört man von so ziemlich allen Göttern, dass sie total schön sein sollen und atemberaubend im Anblick. Und ich hätte es eigentlich auch ganz nett gefunden, wenn man ein paar Götter hat, die vielleicht nicht so hübsch sind und nicht ganz so rausstehen. Denn es gibt ja schließlich auch andere Eigenschaften als Schönheit, die einen göttlich wirken lassen können. Aber nun gut. Schönheit war eben gerade damals schon ein recht wichtiges Attribut und irgendwo ist es vermutlich auch verständlich, dass man sich die Leute, zu denen man betet, also als Griechen jetzt, dass man zu denen hochschaut und nicht nur an ihren Charakter denkt, sondern dass sich dafür auch ein Bild im Kopf ausmalt, das halt vielleicht nicht so schön ist. Nun gut. Nach anderen Erzählungen sehen die Kreien übrigens auch aus wie Schwäne. Das finde ich immer ein bisschen irritierend, weil ich kann mit der Vorstellung, dass sie wie Schwäne aussehen, irgendwie nichts anfangen. Ich meine, es gibt andere Wesenheiten, Gottheiten, die tierisches Aussehen haben in der griechischen Mythologie. Aber für mich waren die Kreien eben wirklich immer eher ältere Frauen und hatten so die Merkmale, wie gesagt, weiße Haare, vielleicht ein bisschen dürr und ansonsten recht hübsch. Und ich denke, bei der Vorstellung werde ich auch bleiben. Das mit den Schwänen ist mir dann doch ein bisschen zu abstrakt. So viel erstmal zu den Hintergrundinfos und Sidefacts zu den Kreien. Was an ihnen besonders ist und was die Geschichte hinter ihnen ist, das möchte ich euch eben jetzt in dem kleinen Artikel, den ich geschrieben habe, praktisch erzählen. Und ich würde das jetzt einfach mal vorlesen und zwischendrin vielleicht mal unterbrechen, wenn mir irgendwas einfällt, was ich dazu unbedingt erzählen muss. So, fangen wir an. Es war unangenehm heiß, grau und düster. Die kleine Höhle, die die Schwestern ihr Zuhause nannten, lag am Fuß des Atlas. Obwohl nicht das kleinste Wölkchen den Himmel zierte, traf kein Sonnenstrahl die Erde und es war, als ob die Schatten selbst hier, am Ort, den Sonne und Mond tunlichst meiden, ihr Zuhause gefunden hätten. Pamfredo führte die zittrige rechte Hand mit dem Apfel zum Mund und schlug den letzten verbliebenen Zahn in sein süßes Fleisch. Alles war gut. Zumindest, bis Ennios quietschende Stimme die Idylle zerstörte. »Pam, ich will jetzt auch mal den Apfel haben!« Ennio hockte gegenüber an der Höhlenwand und verzog ihr Gesicht zu einer zahnlosen Grimasse, während sie den Kopf ungefähr in die Richtung neigte, aus der sie das Schmatzen ihrer Schwester vernommen hatte. Auch Pamfredo, die momentan im Besitz des Zahns war, hatte Schwierigkeiten, die Nörklerin Ennio zu verorten. Ohne Auge sah es sich einfach schlecht. Und so antwortete sie in patzigem Wortlaut einfach ungerichtet in die Höhle hinein. Ich habe den Zahn aber eben erst bekommen. Davor hatte Deino ihn. Bei Zeus etwas Geduld. Oder verlierst du deine Manieren mit den letzten grauen Haaren? Nicht, dass du davon noch so viele hättest. Warum hat Deino überhaupt das Auge, wenn sie gerade den Zahn schon hatte? Stutzte nun Enyo. Deino, die bisher unbemerkt und still in der Ecke gekauert und den herannahenden Streit aus dem einen Auge der Schwestern beobachtet hatte, zog die dürren Schultern schützend nach oben, als sich die Aufmerksamkeit plötzlich auf sie richtete.
»Das Auge gehört mir, ihr braucht es doch überhaupt nicht, Dummschwätzerin«,
beschwerte sie sich und zog sich noch ein kleines bisschen weiter in die Dunkelheit zurück. Das mussten die anderen so aber absolut nicht auf sich sitzen lassen. Und schon ging das Geschnatter und Geschmotze in wildem Durcheinander los.
»Dummschwätzerin, das ist ja wohl die Höhe. Rück sofort das Auge raus.«
»Zuerst gib mir den Zahn, Pam.«
»Vergiss es, davor stirbst du an Altersschwäche, Schwesterlein.«
»Du bist doch viel älter als sie.«
»Wir sind alle gleich, all ihr dementen Schwammköppe.«
Bald schon war die Hölle los im Heim der Krähen. Pamfredo hatte sich in Enyos rechtem Arm festgebissen. Diese wiederum zerrte blind an Deinos Haaren und letztere hatte mit einem gezielten Stich den knotigen Zeigefinger in der Nase der Zahnbesitzerin versenken können. Und wie oft hätten die zänkischen Geschwistern mit dem Gekreische wohl alles im Umkreis von vielen Kilometern verscheucht, hätte es dort in viel Leben gegeben. So, an der Stelle mal der erste kleine Einschub. Denn ich denke, wir haben schon relativ viel erfahren über das Leben der Krähen und wie wir sie uns vorstellen können. Was wir auf jeden Fall schon erfahren haben, das Leben in der Nähe der Krähen war eine akustische Zumutung auf jeden Fall. Zumindest so wie ich sie mir vorstelle, müssen die Schwestern die ganze Zeit am Streiten gewesen sein. Auf der anderen Seite haben wir jetzt auch schon erfahren, dass es auf jeden Fall auch eine olfaktorische Zumutung war, sich in der Nähe der Krähen aufzuhalten. Denn eines ihrer herausstechendsten Merkmale war wohl, dass sie ziemlich gestunken haben. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und ich weiß auch nicht, wie genau man sich diesen Geruch vorstellen kann. Vielleicht ist es so ein Verwesungsgeruch von übertriebenem Alter. Oder, ich weiß nicht, vielleicht auch so ein Leichengeruch. Oder einfach nur der Geruch von Menschen oder in dem Fall Göttinnen, die sich jahrelang nicht gewaschen haben oder jahrhundertelang. Ich kann mir alles vorstellen und möchte mir das Wenigste davon vorstellen, denn keiner der Gerüche klingt in meinen Augen sehr geschmackvoll. Ja, zusammenfassend, wie ihr jetzt gesehen habt, ist das Besondere an den drei Schwestern, also an den Krähen, vor allem ein Merkmal, nämlich das, dass sie zusammen ein Auge und einen Zahn haben. Also ja, zu dritt. Das bedeutet, dass immer mindestens eine Schwester leer ausgeht und aktuell gar nichts hat. Sie haben ansonsten eben, wie gesagt, keine Augen und auch keine Zähne. Ich stelle mir das ziemlich furchtbar vor. Und das kann eben auch zu Streits führen, wie wir es gerade gelesen haben. Außerdem spielt dieses Merkmal oder diese Tatsache, dass sie nur ein Auge und einen Zahn haben, auch gleich in der Geschichte, die wir hören werden, noch eine sehr wesentliche Rolle. Also behalte das auf jeden Fall im Kopf, auch wenn ich mir es schwer vorstelle, das nicht im Kopf zu behalten. Ja, was wir außerdem noch erfahren haben, ist, dass die Krähen ebenfalls am Fuße des Atlasgebirges wohnen. Also da, wo eben auch Atlas lebt und da, wo der Garten der Hesperiden sich befindet. Dieses Atlasgebirge ist eben, wie gesagt, als der Rand der Welt definiert in der griechischen Mythologie und deswegen spielt sich dort tatsächlich relativ viel ab. So eben auch die Krähen, die dort wohnen. Genau. So. Was macht die Krähen jetzt aber für die Mythologie bedeutend? Das ist vor allem eine Geschichte, die sich um die Krähen rankt. Und die hat mit einem bestimmten Helden zu tun, von dem wir bereits gehört haben. Aber lasst euch überraschen, ich lese mal weiter. Mittlerweile hatte Enyos sich des Zahnes der Schwestern bemächtigen können. Nur lange währte ihre Freude nicht, denn als Pamfredo siegessicher nach dem Auge in Deinos Gesicht griff, verfehlte sie es in ihrer Blindheit und das klitschige Organ flutschte mit einem Flop auf den kalten Höhlenboden.
»Du Trottel, wo ist es nun hin?«
quietschte Deino augenblicklich los. Statt einer Entschuldigung setzte die Krähe zu erneutem Gekreische an, doch begann dann trotzdem mit den Händen blind auf dem Boden herumzupatschen. Erst nachdem 5 Minuten erfolglos vergangen waren, ergriff Enyo das Wort.
Weißt du, Pam, du warst schon immer die Dümmste von uns. Ich weiß noch ganz genau, wie du damals Perseus das Auge überlassen musstest.
Sofort hielt Pam Frido im Suchen inne und starrte aus leeren Augenhöhlen ihre Schwester an, die solche Frechheiten verlautbaren ließ.
Ich? Ich glaube, du spinnst. Du warst es doch, die so gierig nach seinen Sachen war. Wegen dir hat er Medusa finden können, Verräterin.
Das warst eindeutig du, Pam. Und glaub ja nicht, ich habe das schreckliche Bad vergessen, das wir wegen dir nehmen mussten. Mischte sich nur noch Dano wieder ein. Alle drei Schwestern wurden von einem Schauern erfüllt, als sie an das Bad im nahen Tritonsee dachten. Pam seufzte und stellte sich dann so trocken wie möglich fest.
Sagt mal, ich schätze, jemand hat euren Antifaltencremes was untergemischt. Jetzt beeinträchtigen sie nämlich auch noch euer Denkvermögen.
Aber wo du es sagst, Dano, warst nicht du es, die das Auge an dem Tag hatte?
Ich hab das Auge!
Ennios Schrei erfüllte die Höhle. Und es brauchte nur einen Moment, bis ihre Schwestern begriffen, dass die dritte im Bunde nun wohl im Besitz von Zahn und Auge war und sich mit großem Kreischen und Quietschen auf sie stürzten.
Das war's soweit, denn ich denke, den restlichen Streit der Schwestern müssen wir uns auf jeden Fall nicht anhören. Das wird bestimmt noch den ganzen Tag so weitergehen.
Was wir jetzt aber so leicht angedeutet bekommen haben, ist, dass das alles scheinbar was mit der oder mit einer Geschichte um Perseus zu tun hat. Und das ist auch der Fall. Von Perseus, einem der bedeutendsten Helden der griechischen Mythologie, haben wir schon letzte Woche erfahren, dass er den Auftrag erhalten hatte, Medusa zu töten. Und wir wissen ja auch schon, dass Medusa die Schwester der Krähen ist und dass die Krähen die einzigen sind, die den Aufenthaltsort der Gorgonen, also auch Medusa, kennen und die diesen Eingang eben auch bewachen. Das heißt, um Medusa zu töten, muss Perseus sie erstmal finden und dafür muss er die Krähen aufsuchen. Denn die sind tatsächlich auch die einzigen, die davon Bescheid wissen. Trotz des Gestanks muss sich Perseus nun also zu ihnen wagen. Und an der Stelle der Geschichte gibt es jetzt wieder verschiedene Auslegungen, wie Perseus es am Ende geschafft hat, die Informationen über den Aufenthaltsort Medusas rauszukriegen. Und zwar hauptsächlich zwei Möglichkeiten. Die erste ist die, von der ich jetzt in dem Artikel nicht erzählt hatte. Deswegen möchte ich die hier vorne anstellen. Und zwar erzählt diese Geschichte davon, dass Perseus im Besitz der Hadeskappe war. Das ist eine Tarnkappe und die hat er von Athene erhalten. Also Athene hat ja Perseus unterstützt in seinem Tun und eben vor allem in dem Wunsch, Medusa zu töten. Wenn Perseus jetzt also diese Tarnkappe aufgesetzt hat, dann wurde er unsichtbar. Und so unsichtbar wie er dann war, hätte er sich eben an die Krähen herangeschlichen, gewartet, bis diese Wachablösung haben. Und da immer die Schwester, die eben gerade Wache hält, im Besitz des Auges und des Zahns ist, müssen diese Dinge ja praktisch bei der Wachablöse übergeben werden. In dem Moment sind also beide anwesenden Schwestern blind und können sich nicht wehren. Und in genau dem Moment wäre Perseus eben auf die Schwestern bei der Wachablöse zugestürzt und hätte sich des Auges bemächtigt. Das ist das eine. Die andere Geschichte ist eben die, dass Perseus ganz offen zu den Krähen hingeht, also zu der ganzen Dreiheit von ihnen. Wie ich das oben auch erzählt hatte, hat er Proviant dabei, also Essen. Und die Krähen sind total gierig nach diesem Essen und wollen sich praktisch darüber hermachen. Dabei ist aber ein bisschen im Weg, dass eine von ihnen eben immer das Auge halten muss. Und deswegen bietet Perseus ihnen an, dass er das gemeinsame Auge hält, während sie sich über seine Wegzehrung hermachen können. Die Krähen sind tatsächlich so naiv, darauf hereinzufallen und übergeben Perseus das Auge. Genau, und danach ist er im Besitz des wertvollsten Besitzes der Krähen. An der Stelle fällt mir übrigens eine arge Parallele auf zu der Geschichte um Atlas. Denn tatsächlich scheint es Perseus einfach immer zu gelingen, mächtige Gottheiten zu überlisten.
aber mit eigentlich gar nicht so klugen, ausgetüfteten Plänen, sondern so simplen Dingen. Und die Götter fallen einfach jedes Mal darauf rein. Und ich habe mir überlegt, woran das liegen könnte und bin tatsächlich zu keiner wirklich logischen Schlussfolgerung gekommen. Außer zu der, dass die Götter, sowohl die Greien als auch Atlas, sich so überlegen fühlen müssen, Perseus gegenüber, dass sie gar nicht damit rechnen, dass er ihnen irgendetwas tun könnte. Sie fühlen sich einfach völlig unverwundbar, genießen das Ansehen der Menschen und rechnen einfach nicht damit, dass so ein dahergelaufener Halbgott sie praktisch an der Nase herumführen kann. Das ist, wie gesagt, für mich eigentlich die einzige logische Erklärung. Falls euch da eine andere einfällt, schreibt mir das gerne. Denn ich wäre auf jeden Fall sehr interessiert, was für psychologische Gründe euch da noch einfallen. Aber kommen wir zurück zur Perseus-Geschichte. Perseus hat jetzt also, wie gesagt, dieses Auge. Und seine Forderung ist nun, dass er das Auge erst wieder zurückgibt, wenn er den Aufenthaltsort der Medusa von den Greien erfahren hat. Die Greien sind jetzt natürlich ziemlich machtlos, denn ohne Auge können sie einfach nicht leben und auch ihre Aufgabe nicht erfüllen. Und deshalb müssen sie Perseus den Aufenthaltsort ihrer Schwester verraten. Oben im Artikel haben sich die Geschwister und die Schwestern da jetzt gegenseitig angeklagt, wer was an Schuld hätte und wer wann was getan und gesagt hat. In den Geschichten der Mythologie kommt das nicht so richtig klar raus, deswegen war das von mir einfach eine ziemlich zufällige Aufteilung von gegenseitigen Beschuldigungen. Klar ist auf jeden Fall, dass die Greien zu dritt und als Einheit verloren haben. Und einfach überlistet wurden. Das müssen sie sich wohl irgendwann einfach eingestehen. So, Perseus weiß jetzt den Aufenthaltsort der Medusa. Und tatsächlich ist er ziemlich gemein, oder wie ich finde, ziemlich gemein, so wie man das gar nicht von einem klassischen Helden erwarten würde. Denn Perseus hält sein Versprechen meiner Meinung nach nur so halb. Denn er gibt ihnen das Auge zwar wieder, aber nicht direkt. Er schmeißt das Auge jetzt nämlich in den nahen Tritonsee, was die drei Schwestern dazu zwingt, dass sie in den See hüpfen müssen, um ihr Auge wiederzufinden und es eben irgendwie wiederzuhaben. Wie gesagt, ich finde das ziemlich fies von Perseus, weil er hatte schließlich versprochen, dass er es den Geschwistern zurückgibt. Das hat er dann zwar auch getan, aber ich meine, es hätte ja auch sein können, dass er es in den See wirft und die Schwestern es einfach nie wiederfinden, ihr Auge. Dann hätte er sein Versprechen theoretisch nicht gehalten. Auf der anderen Seite kann man es vielleicht auch so ein bisschen verstehen, denn erstens musste Perseus ja an den Kreien vorbei. Sie waren ja immer noch die Wächter, die eben den Eingang zu den Gorgonen bewacht haben. Und hätte er ihnen das Auge einfach wiedergegeben, hätte es natürlich sein können, dass sich drei kreischende uralte Göttinnen auf ihn stürzen und ihn nicht vorbeilassen, selbst wenn er den Aufenthaltsort kennt. Auf der anderen Seite hatte dieses Bad im Tritonsee natürlich den riesigen Vorteil, dass für alle am Atlas lebenden Geschöpfe zumindest kurzzeitig die geruchliche Zumutung durch die Greien beseitigt wurde. Und ich denke, dafür wurde Perseus wiederum enorm als Held gefeiert. Zumindest hätte ich ihn sehr gefeiert. Ja. Perseus zischt jetzt auf jeden Fall ab zu Medusa. Und dann geht die Geschichte an anderer Stelle und ohne die Greien weiter. Damit wären wir dann eigentlich inhaltlich auch schon wieder am Ende dieser Folge. Ich habe allerdings noch eine kleine Frage oder... Ja, doch, das ist schon eine Frage für euch zum Nachdenken. Und zwar, wie würdet ihr euch ein Leben mit zwei Schwestern vorstellen? Oder zwei Brüdern, ich denke, das ist an der Stelle egal. Indem ihr euch zu dritt ein Auge und ein Zahn teilen müsstet. Ich meine, ich habe das vorhin schon mal kurz angeschnitten. Ihr merkt, dass mich das beschäftigt. Aber ich habe selbst zwei Geschwister. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich mit denen mein ganzes Leben lang über Hunderte, Tausende und Millionen von Jahren hinweg etwas teilen müsste, dann ist das schon schlimm. Und wenn ich hier von etwas Teilen spreche, dann ist das wirklich, sind das wirklich Kleinigkeiten. Ich meine, ich würde meiner kleinen Schwester nicht mal meine Bücher in die Hand geben, einfach weil ich extrem Panik hätte, dass sie irgendwelche Knicker oder Flecken reinmacht. Damit könnte ich nämlich nicht leben. Aber sowas Essentielles mit den Teilen, wie ein Zahn oder ein Auge, ich glaube, das würde bei uns einfach genauso aussehen, wie ich mir das bei den Krähen vorstelle. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auch Geschwisterkonstellationen gibt, in denen das vielleicht funktionieren kann. In Charakterkombinationen, in denen das vielleicht funktionieren kann. Also macht gerne mal das Gedankenspiel mit und überlegt euch, was da für witzige Situationen dabei rauskommen könnten. Ich habe nämlich schon sehr schmunzeln müssen über die Dinge, die mir eingefallen sind. Ja, und dann möchte ich euch ganz zum Schluss natürlich auch nicht vorenthalten, mit was wir uns in der nächsten Folge beschäftigen würden. Und für mich gibt es da eigentlich nur eine Option, denn mal ganz ehrlich, wir haben jetzt von Perseus schon gehört bei Atlas, wir haben von Perseus schon gehört bei den Krähen jetzt. Ich denke, es wird endlich Zeit, dass wir uns mal genauer mit Perseus auseinandersetzen und damit, was ihm eigentlich so widerfahren ist. So, in Gänze. Also die Entstehung, wie er den Auftrag bekommen hat, Medusa zu töten und dann eben im Anschluss auch, wie er Medusa getötet wird. Kann gut sein, dass das eine längere Folge wird, weil die Geschichte einfach ein bisschen umfangreicher ist. Aber wir haben Teile davon ja jetzt schon genauer erzählt und dann ist es vielleicht ein bisschen komprimierter. Genau. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuhören an alle, die bis hierhin gehört haben. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und mögen die Götter euch stets wohlgesonnen sein.